Herzlich willkommen zu Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Mein Name ist Sebastian Hellmann, ich bin der Host und uns geht die Neugier nicht aus, die Fragen nicht und die Gäste schon mal gar nicht. Wir sind in der Premier League angekommen. Wir waren schon in Polen, in Österreich, in Holland, Spanien, jetzt England. Wir hatten Wimbledon-Sieger, Weltmeister, Torschützen, Torverhinderer, Chefs, die es werden wollen. Und heute dürfen wir in Leeds zu Gast sein bei Daniel Fackel. Herzlich willkommen.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Gerne. Schön, dass wir hier sein dürfen. Das Erste, was uns auffällt, ist natürlich der Kaffee auf dem Tisch. Ohne Kaffee geht's nicht. Das ist sozusagen dein Benzin, ja, wenn ich das so richtig rausgelesen habe aus meinen Recherchen.
Das stimmt, ist so meine größte Schwäche. Also ich trinke eigentlich den ganzen Tag. Mittlerweile ist es auch so, also auch abends, nachts, also selbst vom Schlafen gehen 5 Minuten davor geht das auch noch. Also ich trinke zu viel.
Deine größte Schwäche ist der Kaffee. Das ist aber gut, wenn man das sagen kann eigentlich. Eine größere gibt's nicht.
Ja, ich weiß, es gibt ein paar Personen, die wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge nennen würden. Also ich lege mich auf Kaffee fest.
Okay, gut. Auch in der Vorbereitung habe ich einen Satz gelesen. Ich mag es gar nicht, über mein Privatleben zu sprechen. Das ist eine super Ausgangsposition eigentlich für so einen Podcast.
Ja, das stimmt. Also ich mach das wirklich selten, weil ich, klar, als Fußballtrainer auf dem Niveau dann ja auch eine sehr öffentliche Person bin, mag es aber trotzdem irgendwie das auch zu trennen und gerade meine Familie dann auch ein bisschen auch ein bisschen Raum zu lassen, sich zu entwickeln. Das ist ja jetzt irgendwie auch ein offenes Geheimnis, dass ein Sohn von mir auch in einer zweiten Bundesliga spielt. Und
ja, das kann man schwer geheim halten.
Ja, da muss man dann irgendwie auch mal den sauren Apfel beißen, darf das mal drüber sprechen. Aber ich möchte auch und generell, dass die Familie irgendwie so von dem Job nicht so belastet ist und dann auch nicht so im Rampenlicht steht und die Kinder auch so normal wie möglich aufwachsen und dann nicht irgendwie nur mit dem Papa entweder einen Superstar, wenn es gut läuft, verbinden oder jemanden, ja, der gar nichts auf die Reihe bekommt. Also von daher war es immer schon so, dass auf meinem Hals auch nicht nur ein Fußball ist, sondern dass es auch einen Privatmenschen gibt, der auch ganz andere Interessen hat. Und deswegen wollte ich das dann immer so privat wie möglich auch halten.
Ja. Also nur Fußball geht ja eh nicht. Aber belastet dich das, wenn es negative Schlagzeilen gibt, die es ja mal gab oder auch immer mal gibt? Das ist völlig egal, ob du Spieler bist oder Trainer, ob du Farke heißt oder wie auch immer. Dass das so ein bisschen rüberklappt auf die Familie?
Nein, eigentlich.
Also weil es ja öffentlich ist.
Ne? Ja. Eigentlich nicht. Ja, es gibt ja so auch eigentlich so diesen englischsprachigen Coach: If you can't handle the heat, then don't go into the kitchen. Also wenn du einen Vertrag unterschreibst auf diesem Niveau, ob das Bundesliga ist oder jetzt mit Leeds in der Premier League, dann bist du natürlich ein öffentlicher Mensch und dann ist klar, dass du auch immer wieder beurteilt wirst und bewertet wirst und damit musst du auch klarkommen. Also du darfst da weder durchdrehen, wenn die Bewertungen positiv sind, noch wenn dann auch vielleicht mal die Kritik auch irgendwie überschäumt und du wachst ja auch nicht in so einem Job auf. Du gewöhnst dich daran und auch dein privates Umfeld, die Familie gewöhnt sich ja auch daran zu leben. Ich habe da auch so von meiner Familie einfach auch Personen im Hintergrund, die da auch ganz entspannt damit umgehen und auch so diesen Weg dann irgendwie von Anfängen im höchsten Amateurbereich bis jetzt in die Premier League mitgegangen sind und sich da auch entwickelt haben. Von daher ist das was, womit dann die Personen, die mit mir verbunden sind, auch ganz, ganz entspannt umgehen.
Und du bist immer down to earth? Oder weiß lässt ich du nicht. Dich von einer Wahnsinnsschlagzeile mal irgendwie, Quark ist der Beste, keine Ahnung.
Sind ja auch nur Menschen. Und natürlich werden wir auch gerne viel lieber gelobt und lesen irgendwas Positives, als wenn du eine Schlagzeile bekommst, wo dann wieder dargestellt wird, dass du gar keinen Plan hast oder alles falsch gemacht hast. Wir sind ja keine Roboter. Und natürlich wird man auch gerne positiv wahrgenommen, aber ich habe mich davon eigentlich freigemacht. Also für mich ist so wichtig erstmal, wie ich selbst die Dinge einschätze und die Personen, die mir wichtig sind oder Dinge auch bewerten können. Und von daher lernst du dann auch viel gelassener damit umzugehen, als vielleicht zu Beginn der Karriere, irgendwie so mit Anfang 30, als ich Trainer geworden bin. Ja, da hat dann jede negative Schlagzeile, war dann irgendwie auch irgendwas, was du gerade rücken musst. Du lernst einfach entspannter zu werden damit und dann damit umzugehen. Und ich glaube, bei positiven Geschichten ganz genauso. Also das war mir noch nie so wichtig, irgendwie, dass die Beurteilung in der Öffentlichkeit irgendwie ist wichtig, dass ich zufrieden bin und die Menschen, die mir wichtig sind, deren Bewertung ist mir wichtig.
Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wo wir sind. Also wir sind ja zwischen Leeds und York, euer Trainingszentrum. Eure Heimat, eure tägliche Heimat sozusagen.
Wir sind in North Yorkshire hier, Leeds. Ja, super spannender Club. Man kennt das noch so irgendwie so Anfang der 2000er Jahre, Ende 90er Jahre, wo Leeds dann auch Champions League gespielt hat, englischer Meister geworden ist, aber wie groß der Club ist, das merkst du wirklich erst, wenn du hier in England lebst und arbeitest. Und deswegen, die ganze Region hier in North Yorkshire ist natürlich total fokussiert auf den Verein, weil eigentlich alle anderen Clubs dieser Größenordnung, Städte dieser Größenordnung, die haben mehrere Clubs, also Liverpool mit 2 Clubs, Manchester mit 2 Clubs, Birmingham 4 Clubs, London, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Leeds ist eigentlich so die einzige Riesengroßstadt hier in England, die nur einen einzigen Club hat. Und deswegen, ja, auch wenn wir jetzt hier so 30 Kilometer nördlich von Leeds sind im Trainingsgelände, fokussiert sich einfach alles so auf diesen Club. Ist ganz gut, dass man hier so ein bisschen raus ist aus dem Zentrum und man eigentlich so seine Ruhe hat, so mitten auf dem Lande und sich auf das konzentrieren kann. Ja, was wichtig ist, Fußball und harte Arbeit.
Kannst du rausgehen irgendwie oder wirst du dann direkt umlagert?
Also in Deutschland, ja, in Deutschland geht das schon. Also ich habe die ersten Wochen auch zentral in Leeds gewohnt und klar, bist du natürlich auch gefasst, irgendwie was auf dich zukommt, irgendwie gerade bei so einem Traditionsverein, aber die Wertigkeit des Fußballs hier in England ist dann nochmal größer als in Deutschland. Und ja, die Zeiten, wo du dann irgendwie so ins Kino gehen konntest oder irgendwie mal, keine Ahnung, Kaffee trinken gehen konntest oder in irgendeine Bar vielleicht gehen konntest, wenn du Lust hast auf einen Drink abends, die sind vorbei, aber schon seit Jahren leider nicht mehr im Kino, ist jetzt auch nicht mehr so angesagt wie früher vielleicht, aber gibt's auch andere Möglichkeiten, aber die Zeiten, dass du dann irgendwie so entspannt auch mal vielleicht auch Privatmensch sein konntest in der Öffentlichkeit, die sind dann zumindest hier in Leeds nicht möglich. Nee.
Partnerstadt von Dortmund, Leeds, habe ich gelernt.
Wirklich?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Okay. Gut, passt.
Wir bringen unseren Gästen immer irgendwas mit, eine kleine Überraschung sozusagen, was sie noch nicht wussten, bestenfalls in jedem Fall. Ich stelle dich kurz vor für die Menschen, die uns hören und sehen, die vielleicht nicht genau wissen, wo du herkommst und wo du überall gespielt und gearbeitet hast. Also geboren Oktober 76 in Bürnsteinhausen. Uns trennen ja nur 50 Kilometer, sozusagen nahezu die gleiche Blutgruppe, Westfalen, Ostwestfalen. Wie sind stur. Wir denn so eigentlich? Die wollte ich gerade sagen, sind wir stur?
Nein,
wir sind
doch eigentlich nett. Stur, schweigsam.
Ja, total.
Nee, man kommt schon klar mit uns, wir tauen so langsam auf, so nach 3-4 Jahren, wenn man so die Menschen kennt, dann geht das schon. Ja.
Genau, das stimmt. Also du hast in Paderborn auch BWL studiert.
Ja.
Früher Stürmer gewesen, hast in Lippstadt gespielt, Wilhelmshaven, Bonner SC, in Meppen, dann als Trainer auch in Lippstadt, BVB 2, Norwich natürlich, sprechen wir gleich noch drüber, Krasnodar, kurz Mönchengladbach, in der Bundesliga gearbeitet, jetzt in Leeds. Und dein Opa hat gespielt, dein Vater hat gespielt, dein Sohn spielt. Das zieht sich so durch. Ist das eine gute Fußballlinie oder musste jeder spielen sozusagen?
Ja, der Druck war dann wahrscheinlich schon auf die Kinder auch immer so, dass das auch mit dem Ball irgendwie so halbwegs funktioniert. Aber ja, Fußball ist einfach eine große Leidenschaft. Insgesamt auch bei uns in der Familie, auch wenn mich niemand dazu gedrängt hat oder genauso mein ältester Sohn oder auch niemals dazu gedrängt worden ist, unbedingt Fußball zu spielen. Aber ja, scheint sich durchzuziehen. Ist eine große Leidenschaft und ja, bin auch richtig froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Ich habe die Geschichte gehört von dir in einem anderen Gespräch, dass dein Opa deiner Mutter statt Blumen bei deiner Geburt einen Ball mitgebracht hat ins Krankenhaus. Wenn dein Sohn mal einen Sohn bekommt, machst du dann das gleich?
hoffentlich nicht. Also klar, mein Großvater Franz war auch durch und durch Fußballer, hat lange für den BVB gespielt. Damals gab es ja noch so Traditionsvereine, SV Soding, Eintracht Braunschweig, die höchste Liga, kurz vor der Nationalmannschaft. Ja, Druck auf mich war dann schon groß, weil da gab es keine Blumen, sondern Ball. Er wurde mitgebracht ins Krankenhaus, das stimmt. Ja, ich war, glaube ich, so erster Enkel. Also von daher wurde auch dauernd Fußball gespielt, hat so ein bisschen geholfen. Dann wahrscheinlich auch in der Entwicklung, hat nicht so ganz für Barcelona und Real Madrid gereicht, aber zumindest um im Fußball auch aktiv zu sein. Und nein, also generell, ich glaube, Fußball ist eine wunderschöne Sache. Und klar, meine Kinder oder dann irgendwann vielleicht auch Enkelkinder würden alle Unterstützung da auch bekommen, aber ganz bestimmt nicht gedrängt und gibt auch andere Dinge als Fußball. Für mich ist natürlich auch steht natürlich auch im Mittelpunkt meines Lebens und bin auch ja mit Leib und Seele Fußballer und jetzt auch Fußballtrainer.
Mhm. Aber dann ziehe ich das mal vor, weil du sagst, in deinem Kopf geht ja nicht nur Fußball vor. Jetzt spielt Fußball natürlich eine Riesenrolle und es ist ja dann in ganz vielen Situationen, wenn man sieht, was sonst noch so los ist, links und rechts, also jetzt nicht nur in Deutschland oder in England, sondern überhaupt überall, gerade in den letzten Tagen, dieses nur Fußball ist dann zu wenig eigentlich, dass man sich so viel damit beschäftigt?
Ja, also
für mich geht das auch manchmal so. Ich denke dann so, boah, das ist schon echt viel Fußball in deinem Leben. Ne? Ja. Also
das ist so. Wenn du nicht total darauf fokussiert bist und wirklich auch ein Workaholic bist und mehr tun möchtest und willst und bereit bist zu investieren, dann wird's als Spieler nichts, als Trainer ganz genauso. Also es mit 80% wirst du kein Top-Spieler, aber auch kein Top-Trainer. Du musst schon bereit sein, auch ganz, ganz viel dafür zu opfern. Aber wenn das Leben nur aus Fußball bestehen würde, dann wär's mir einfach auch zu wenig. Also ich habe ganz, ganz viele andere Interessen auch und hab jetzt so, ja, wie man auch immer das bewerten will, das Glück oder Pech gehabt, irgendwie nicht mit 16 Fußballprofi zu sein, wäre ich vielleicht ganz gern geworden, aber klar, da war es natürlich auch notgedrungen dann, ich habe ein ganz gutes Abi gebaut, hab studiert, bin Diplom-Betriebswirt, also ich musste im Prinzip dann auch das zweite Standbein. Das war ganz gut, 1-2. Also war nicht so schlecht, ja. War ganz gut.
Ich
ja.
sag meinen jetzt nicht. Das ist mir zu peinlich.
1,2. Ja, das war ganz gut. Standen ein paar Möglichkeiten offen damals, aber ja, ich habe mich so auf meine Leidenschaft konzentriert. Haben meinen Lehrer, glaube ich, damals nicht so gut gefunden. Ja, ein paar Stipendien, aber ich habe eigentlich immer schon das gemacht, was mich interessiert hat. Und das war jetzt irgendwie auch der Fokus auf den Fußball, auch wenn ich parallel dann studiert habe, aber es ging eigentlich immer so drum, um Fußballgeschäft zu arbeiten und das hat mich immer gereizt und bin auch sehr glücklich. Mhm.
Mit Norwich hat es zweimal aufgestiegen, jetzt mit Leeds auch. Und fangen wir mal, wenn wir jetzt etwas mehr Richtung Fußball gehen, mit einem großen Kompliment an. Wenn man so mit den Leuten spricht, die mit dir gearbeitet und trainiert haben, also hauptsächlich die Spieler natürlich, weil da brauchst du den engsten Draht eigentlich. Ja. Farke ist ein Trainer oder Daniel Farke ist ein Trainer, der holt dann immer rein. Also egal, welche Situation es ist, beschreibt es das ganz gut?
Ja, kommt wahrscheinlich auch drauf an, wer das gesagt hat. Wird wahrscheinlich auch Spieler geben, die ich vielleicht nicht so oft gespielt habe oder dann vielleicht nicht so toll über mich sprechen. Und das ist ja immer so, wenn du spielst, dann ist der Trainer toll und wenn er dich nicht spielen lässt oder nimmt dich nicht so oft den Kader, dann ist es vielleicht nicht so toll. Aber mir ist immer wichtig, irgendwie auch immer den Menschen zu sehen, die Person zu sehen und dann auch nicht nur den Topstar zu sehen und vielleicht mit den sportlich wichtigsten Spielern gut klarzukommen, sondern ich versuche irgendwie auch alle Spieler und alle Menschen dann möglichst gut auch zu behandeln und mit Respekt zu behandeln und glaube auch an die Wichtigkeit und die Wertigkeit der Gruppe und da ist ein junger Spieler, den du entwickeln kannst, genauso wertvoll und wichtig wie vielleicht dein Kapitän, der für dich in die Schlacht ziehen muss und alles auch regeln muss. Also ich versuche mir das zu bewahren, dass das nicht immer bei so einer Gruppengröße natürlich perfekt gelingt und du auch nur Mensch bist, das ist, glaube ich, normal, aber das ist zumindest mein Anspruch, auch wirklich jeden Menschen dann auch so mitzunehmen und auch für eine gute Arbeitsatmosphäre zu sorgen. Also ich glaube, die Zeit, wo du so mit Furcht und mit der Peitsche irgendwie die Mannschaft zur Höchstleistung getrieben hast, die sind vorbei.
Medizinbälle, Magathügel, gibt da also einige.
Ja, ist ja alles nicht verboten, ist auch gut. Also ich meine, mein Team soll auch immer als der fittesten.
Wollte ich gerade sagen, Fitness ist für dich.
Sein, 100%. Und ja, gerade so in England darfst du nicht so soft sein und du musst auch schon auch einfordern. Ist ja Profifußball, die Jungs für ein privilegiertes Leben, aber ich glaube einfach, dass du in einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre, in einer Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst, wo du Vertrauen spürst, wo du aber auch weißt, okay, da kann auch Kritik geäußert werden, aber immer im Sinne von, um dich weiterzubringen. Ich glaube, dass da einfach die Menschen dann ihre besten Leistungen bringen und dementsprechend versuche ich dann auch mein Team so zu führen und das ganze Team auch so aufzustellen.
Wir durften ja gerade beim Training zuschauen und als dann Schluss war, sind ein paar Spieler schon, also ein paar Spieler haben noch Lattenschießen gemacht, wie es so ist. Ne? Ein paar Spieler sind schon an uns vorbeigegangen und jeder Spieler, also wir kannten natürlich ein paar, kennen wir jetzt, Major oder wie auch immer, also ein paar sind ja auch aus der Bundesliga, aber auch die uns gar nicht kannten, sind alle zu uns gekommen, haben uns nett die Hand gegeben, hallo, guten Tag gesagt. Legst du Wert auf solche Umgangsformen oder sind die generell in Leeds alle so nett hier? Also weil uns ist das, wir sind zu dritt hier mit unserem Team, uns ist das allen aufgefallen.
Ja, erstmal so, dass hier in England alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind und normalerweise nie jemand zuguckt und die Jungs sich wahrscheinlich gedacht haben, also wenn heute schon jemand zuguckt, das muss super wichtig sein. Okay, aber da haben die Jungs schon Respekt gehabt und sind erstmal angekommen.
Gut,
gute Frage. Also, und wenn der Manager dann hier erlaubt, irgendwie, dass jemand zuguckt, die Jungs wahrscheinlich gedacht, okay, dann schüttle ich mal lieber die Hand. Grundsätzlich ist aber auch was, dass wir natürlich auf Umgangsformen dann immer auch Wert legen. Das sind alles erwachsene Menschen. Ich arbeite damit kein Teenagern zusammen, die du dermaßen erziehen müsstest und denen Umgangsformen beibringen müsstest. Wir achten schon auf Dinge, dass wir gemeinsam anfangen zu essen, dass wir uns mit Handschlag begrüßen, dass wir miteinander sprechen, die Augen schauen. Das ist mir schon wichtig und da gibt's auch mal einen Hinweis, wenn das nicht so ist. Grundsätzlich ist aber, glaube ich, schon auch so ein bisschen die englische Mentalität. Also die Menschen hier sind sehr, sehr höflich, sehr, sehr gastfreundlich und einfach auch immer mit einem Lächeln auf den Lippen unterwegs. Und das ist auch was ich gerade auch hier sehr, sehr schätze und bin zufrieden zu hören, dass meine Jungs sich anständig verhalten.
Absolut. Also wir waren begeistert. Pep Guardiola, dass ihr ein enges Verhältnis habt, ist ja bekannt. Der schätzt deine Art, Fußball zu spielen, deine Herangehensweise. Er schaut ja deine Spiele auch, hat er auch mal gesagt. Er schaut nicht viel Fußball, aber wenn er schaut, dann die von Farke. Ist ein großes Kompliment, finde ich. Hast du das alles bei Leeds schon so auf den Platz bringen können, jetzt auch gerade nach dem Aufstieg, wie du dir das vorstellst?
Das ist eine ziemlich komplexe Frage, weil grundsätzlich meine Vorstellung vom Fußball auch natürlich sehr darauf ausgerichtet ist, dominant zu sein und Spiele zu dominieren, viel Ballbesitz zu haben, offensiv zu spielen, zu attackieren. Wir haben im letzten Jahr auch mit einer Rekordpunktzahl die Liga gewonnen, sind Meister geworden, haben so viele Tore erzielt, wie Leeds in der ganzen Geschichte noch nicht erzielt hat. Das beste Torverhältnis, ich glaube, plus 65, das hat es hier noch nie gegeben. Punkte, 100 Punkte. Ja, was außergewöhnlich ist und meine Mannschaft versuche ich eigentlich immer so auch spielen zu lassen. Nur du musst dich natürlich auch bereit sein, an Realitäten anzupassen. Und wir sind Aufsteiger. In den letzten Jahren sind alle Aufsteiger in die Premier League trotz hoher Investitionen immer sang- und klanglos abgestiegen. Es ist auch klar, dass du da nicht naiv rangehen kannst und dass du als Aufsteiger hier in die Spiele gehen kannst und die Spiele in einer Tour nur dominieren kannst. Also du musst deinen Fußball schon auch ein Stück weit anpassen. Deswegen würde ich gerne irgendwie alle Spiele, wenn wir gegen Arsenal, Liverpool, Man City spielen, mit 80% Ballbesitz dominieren und die Jungs aus dem Stadion spielen. Nur ist, glaube ich, auch wichtig für eine gute Organisation, eine gute Struktur gegen den Ball zu sorgen, für hohe Intensität zu sorgen, auch manchmal ein bisschen pragmatischer zu spielen, als ich vielleicht mit einer Mannschaft spielen würde, die um Titel spielt. Also ich glaube, das war auch wichtig. Jetzt gerade auch zum Start der Premier League Saison. Also spreche auch nach wie vor viel mit Pep. Also gibt nach wie vor viel Komplimente. Ob ihm jetzt so unser Ansatz jetzt immer so 1:1 auf den Leib geschnitten ist, weiß ich nicht. Also
ja, wenn du letzte Saison ja mit einbezogen, ne? Also Tore, Punkte, Ballbesitz, das ist ja, spricht ja dafür Leeds logischerweise.
Ja, das stimmt. Und ist einfach eine neue Herausforderung, auch dies Jahr im Vergleich zu dem, was wir vielleicht vorher hatten oder in erfolgreichen Serien mit Norwich oder was ich davor in meinen Trainerstationen irgendwie auch versucht habe umzusetzen. Ich war schon 2-3 Mal auch in Abschießkampf involviert. Also das ist auch schon was du gewohnt bist. Aber das jetzt auch mit dem Verein in der Premier League umzusetzen und dann das auch erfolgreich zu bestehen, ja, da wäre es jetzt so ein bisschen zu früh, schon das hohe Lied über uns zu singen, wie wir das angehen. Erstmal müssen wir was beweisen und dann können wir auch drüber sprechen.
Ja, aber die Quote ist ja, weil du gerade sagst, die Aufsteiger sind ja alle wieder runtergegangen in den letzten Jahren. Das ist ja ein Fakt. Das ist ja in Bundesliga anders einfach. Da kommt ein Heidenheim hoch und setzt sich erstmal durch und spielt dann auch international. Also das gibt's hier wahrscheinlich nicht so oft. Ja? Und es gibt das Zitat von dir, Premier League ist die beste Liga der Welt, die Championship die härteste. Warum, also was ist der Riesenunterschied zwischen diesen beiden Ligen?
Die Championship ist einfach unfassbar hart, weil du hast 46 Spiele plus dann die 2 Pokalwettbewerbe hier in England noch. Du musst alle 3 Tage liefern, spielst auch gegen Mannschaften, die zum Teil natürlich mit vielleicht so ein bisschen old-fashioned englischen Trainern spielen, dann aber sind dort auf dem Niveau auch Top-Trainer, die auf allerhöchstem Niveau gearbeitet haben. In meiner ersten Serie, Rafa Benitez war da in der Championship, Marcelo Bielsa, das sind ja alles Jungs irgendwie so. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Ottmar Hitzfeld nach seinem Champions-League-Sieg noch mal in der 2. deutschen Liga gearbeitet hätte. Top-Trainer haben das aber hier gemacht. Also du musst dich immer wieder auf einen ganz unterschiedliche Art und Weise, einen ganz unterschiedlichen Fußball einstellen, das alle 3 Tage eine hohe Konstanz an den Tag legen. Also so viel Spiel hast du eigentlich nur, wenn du mit Bayern München die Champions League gewinnst und ins DFB-Pokalfinale kommst. Also und das in einer sehr, sehr toughen Liga irgendwie und deswegen ist diese Championship für mich wirklich die Herzliga der Welt. Es gibt keine Winterpause. Wir fangen ja in Deutschland immer schon an, Ende November und Anfang Dezember nach 12 Spieltagen. Oh, die Jungs gehen auch im Zahnfleisch. Ja, da fängt die Saison hier erst richtig an irgendwie so. Und genauso mit der Nachspielzeit. Also normalerweise fangen die Spiele erst in 90. Minute an, ne, in der Championship, weil es da 17 Minuten Nachspielzeit gibt. Also diese Liga ist unfassbar hart. 24 Mannschaften, die alle irgendwie um Aufstieg kämpfen. Und im Endeffekt macht es nur zwei direkt und der dritte dann über die Playoffs. Die Premier League, ja, ganz einfach auch mit den finanziellen Möglichkeiten und mit der Aufmerksamkeit. Es ist einfach so, dass dort viele der besten Trainer der Welt arbeiten, viele der besten Spieler der Welt arbeiten. Ist so, die Bundesliga ist ein super Produkt, aber ja, die Premier League steht schon über allem anderen und das ist allerhöchstes Niveau und dann dort ja auch wettbewerbsfähig zu sein und dort erfolgreich zu sein, ja, erfordert halt allerhöchste Qualität.
Aber willst du dir das auch beweisen jetzt diesmal, dass es mit diesem, wenn du ihre Klasse haltet, Pünktchen?
Nee, weil ich glaube nicht an Trainer auf einem gewissen Niveau, bist du ein guter Trainer und da bist du ein schlechter Trainer irgendwie so, sondern ich glaube einfach an Qualität und Trainer, die vielleicht nicht so die Qualität haben und da ändert sich jetzt kein gutes Jahr, kein schlechtes Jahr in der Premier League irgendwas. Also
Leistung über eine lange Zeit ist Qualität, das ist ja von dir.
Ja, genau. Das ist auch mein feste Überzeugung und ob du jetzt ein gutes Jahr oder ein schlechteres Jahr hast in der Premier League, das ändert, glaube ich, nichts an der grundsätzlichen Qualität als Trainer. Weil es geht auch immer darum, welches Spielermaterial hast du zur Verfügung, welche Möglichkeiten hast du zur Verfügung. Vincent Kompany ist für mich ein super Beispiel, ja, ist auch sang- und klanglos mit Burnley abgestiegen und Premier League Verein wäre, glaube ich, vorsichtig gewesen, ihn als Trainer zu verpflichten. Der geht zum besten deutschen Verein, zu Bayern München, ja, und macht dort einen hervorragenden Job. Ist ein
mit ein paar sehr Umwegen, erfolgreich. Ne? Also Daniel, das gehört ja auch dazu. Ne? Also wenn ja, davor die klar. einer von den ersten acht zugesagt klar. hätte, wer weiß, wo Vincent Kompany jetzt wäre. Ne?
Also das ist Fußball, auch dazu. Ja, du musst ja. auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und deswegen muss es auch passen und immer eine Stimmigkeit geben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du, ja, wenn du ein überragendes Spielermaterial zur Verfügung hast und bist dann Siebter in der Premier League und underperformst dann vielleicht ein bisschen, dass du dann sagst, oh, jetzt bin ich mal ein super Trainer irgendwie. Und ja, wenn du dann vielleicht mit Burnley absteigst oder ja, weiß ich, mit Norwich damals war auch chancenlos, weil die Mannschaft einfach überhaupt nicht für die Premier League aufgestellt war. Ich glaube, dass das dann kein Zeichen ist, oh, für die Premier League bist du nicht gut genug. Ganz im Gegenteil. Also von daher ist das überhaupt gar nicht eine persönliche Mission, sondern ich bin einfach hoch motiviert, so mit Leeds das zu schaffen, was dieser Verein einfach seit über zwei Jahrzehnten nicht hinbekommen hat. Sich nämlich langfristig wieder auf Premier League auf höchstem Niveau zu stabilisieren. Das möchte ich unfassbar gern mit der Truppe hier umsetzen.
Ja, was der Verein vielleicht auch verdient, ne? Qua Tradition, was die Leute hier verdienen irgendwie, weil die ja so viel da reinstecken. Also wir haben jetzt die Zahlen gesehen, da sind 40.000 fahren nach Stockholm, also 40.000 Leeds-Fans fahren zu einem Vorbereitungsspiel nach Stockholm gegen Manchester United. Ich glaube, gegen Mailand waren es noch mehr irgendwie. Also das ist, welche Kraft der Fußball hier hat, das ist wirklich außergewöhnlich. Du hast eben gesagt, du bist ein Workaholic und es gibt so ein schönes Zitat von Jürgen Klopp: Wenn ich zwei Trainer mit auf eine einsame Insel mitnehmen könnte, dann wären das Pep Guardiola und Daniel Farke. Deine Antwort darauf war ja, da muss man vorsichtig sein bei so einem Kompliment von Jürgen Klopp, nicht, dass er den Farke nur zum Rudern braucht. bist du so? Kann man das mit Fleiß beschreiben oder ist es schon mehr als Fleiß? Ist es schon zu viel deine Versessenheit auf Fußball?
Nein, das ist, glaube ich, einfach ein realistischer Ausdruck aus dem, was mich ausmacht und wie ich auch arbeite. Also mir ist als Fußballspieler klar, habe ich auch ein paar Jahre auf Profiniveau gespielt und aber das ist ja nicht so, dass ich mich so als Weltklasse-Spieler bezeichnen kann, der irgendwie so 7 deutsche Meisterschaften und 8 Champions-League-Titel und 2 Weltmeisterschaften gewonnen hat, sondern du musst dir einfach alles erarbeiten. Genauso ging es mir als Trainer, weiß nicht so, dass du seine erste Trainerstation mit einem Top-Verein hattest, der irgendwie automatisch Titel gewinnt, sondern du musst Step-by-Step dich so entwickeln und ich glaube einfach auch daran, dass du dir Erfolg dann einfach auch erarbeiten kannst und musst. Also weiß jetzt gar nicht, ob so das Attribut fleißiger, akribischer Arbeiter irgendwie zutrifft. Also ich glaube, um auf höchstem Niveau zu arbeiten, musst du natürlich
schon. Aber du bist ein Vielarbeiter. Das glaube ich.
Ein Vielarbeiter stimmt schon. Ja. Und daran glaube ich auch. Und ich glaube auch, wenn du mit Spielern sprichst, die als Weltklasse betitelt werden oder Trainer auch die Weltklasse als Weltklasse betitelt werden, da wird dir jeder sagen, nee, das ist mir nicht so zugefallen. Klar habe ich verschiedene Skills und Talente. Aber das geht nur mit harter Arbeit und du kannst dir das auch nur, zumindest langfristig abzuliefern, nur mit harter Arbeit dann irgendwie auch umsetzen und erarbeiten, was du vorhast. Und das ist, glaube ich, schon ein Ausdruck, was ich bin und was meine Trainertätigkeit dann auch so aussah. Ich habe mich nie irgendwie so richtig in so ein gemachtes Netz gesetzt und wo irgendwie klar war, okay, da kannst du selbst als Trainer den Erfolg nicht verhindern, sondern es waren immer große Herausforderungen und das habe ich auch mal gesucht. Also mich hat es nie so gereizt, ja, jetzt irgendwie so der 123. Trainer in der Vereinsgeschichte zu sein, der den 150. Titel gewinnt, sondern ich wollte mal was Außergewöhnliches erreichen und ich mag es auch, um Titel zu spielen und dort Ligen zu gewinnen irgendwie. Das, glaube ich, passt auch zu meinem Fußball, aber ich habe immer schon nach was Außergewöhnlichem, nach einem schwierigen Weg gesucht und so bin ich einfach als Typ und ja, ich glaube, das kennzeichnet mich ganz gut als Trainer auch. Ja.
Kannst du, wenn Pep das nächste Mal anruft, kannst du sagen, ihr könnt ja mal tauschen irgendwie eine Saison.
Ja, das letzte Mal hat er angerufen und wollte mit mir über Arsenal quatschen, bevor die Jungs gegen Arsenal gespielt haben.
Ah, okay.
Spinnst du? Wir haben gerade gegen Arsenal gespielt, 5-0 verloren. Was soll ich dir erzählen, wie du gegen Arsenal zu spielen hast? Und keiner kennt Mikel besser als du. Du hast mit ihm zusammengearbeitet. Ja, genau, Arteta als Co-Trainer. Ja, aber es zeigt auch, glaube ich, so ein bisschen.
Aber das ist doch toll, finde ich.
Nicht? Ja, klar, wenn du so Wertschätzung von den Besten deines Fachs bekommst, ist das immer gut und ich spreche da nicht so gerne öffentlich drüber, weil das klingt immer so wie fishing for compliments. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, nur weil ich ab und zu mit Pep oder Thomas oder Jürgen Klopp quatsche, dass ich deswegen Top-Trainer bin irgendwie so, sondern du siehst eigentlich in unserem Fußball irgendwie was ich so mache. Aber klar, wenn du so Wertschätzung von den Besten in deinem Fach bekommst, ist das immer eine Anerkennung.
Aber das können wir ja jetzt mal wegnehmen vom Fußball, Daniel. Also wenn dich jetzt jemand fragt um Rat, ob es jetzt dein Sohn ist oder deine Familie, das ist doch toll. Also weil sie deine Meinung schätzen. Also ich könnte immer noch sagen, finde ich auch oder finde ich nicht. Aber wenn du jetzt mit den Menschen kommunizierst und mit anderen wichtigen Menschen, ist doch ein tolles Kompliment für jemanden, dass die Meinung wichtig ist. Also völlig unabhängig, ob sie jetzt mit deiner Fußballexpertise zusammenhängt oder nicht.
Das stimmt, das ist auch wirklich eins der schönsten Komplimente. Also viel wichtiger, als wenn da irgendwie eine Schlagzeile Social Media ist oder irgendwie ein paar Daumen hoch irgendwie so auf, keine Ahnung, Facebook oder Instagram irgendwie für einen Sieg. Also wenn du Menschen hast, die dir wichtig sind, die deine Meinung schätzen, wenn du Menschen hast, die eine gewisse Expertise haben, die deine Arbeit dann auch wertschätzen, das sind so eigentlich so die schönsten und wichtigsten Komplimente, das tut doch ganz gut.
Ja, das finde ich auch. Ich glaube, man muss das immer so ein bisschen, also finde ich jedenfalls, egal was man macht, weil Fußball, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück, so prominent ist in unserem Leben, dass man immer alles auf den Fußball bezieht. Aber das stimmt ja gar nicht. Wenn die Leute dich anrufen, schätzen sie dich. Ja, klar geht es dann um Fußball, aber vielleicht geht es auch mal um andere Dinge. Ja, also nicht nur um Fußball. So, das finde ich halt total wichtig. Das ist ja bei Ottmar Hitzfeld, von dem du ja auch viel gelernt hast, das ist ja auch so. Ne? Also du übernimmst Dinge von dem menschlich, glaube ich, vielleicht eher als taktisch, aber trotzdem gehört es dann zu dir. Ne? Also ich habe ja mit Ottmar Hitzfeld auch ganz lange zusammengearbeitet als Experte. Mich hat der total beeindruckt, ne? wie klar der war. Der war super nett, super höflich, wir mochten uns auch. Aber wenn der gemerkt hat, dass ich irgendwie nicht richtig performe, war der wie ein Trainer zu mir. Ne? Also so, Sebastian, ich bin enttäuscht von dir, wo ich dachte, um Gottes Willen. Ne? Und da finde ich ja, dass man von jedem irgendwie was mitnimmt. Ne? Also wie ist das bei dir? Also wie offen bist du noch für Neues?
Ja, du musst offen für Neues sein, weil wenn du nicht mehr bereit bist, dich weiterzuentwickeln, denkst du, oh, jetzt habe ich so viel erlebt und ich weiß alles als Trainer und ich erkläre allen, wie Fußball funktioniert. Das ist der Zeitpunkt, wo du aufhören musst, weil dann wirst du zum Dinosaurier und bist nicht mehr gut genug. Du musst ja immer versuchen, irgendwie vor der Welle zu sein und dich auch zu entwickeln. Und der Fußball entwickelt sich auch immer und da musst du offen sein für Neues. Nicht indem du Dinge kopierst, aber indem du auch bereit bist, ja, dir Dinge abzuschauen oder auch. Ja, und das ist im Prinzip der Königsweg, irgendwie selbst auch Dinge zu kreieren und zu entwickeln, womit du vor der Welle bist. Weil wenn du Dinge irgendwie nur kopierst, dann bist du im Zweifelsfall dann irgendwie der Second Mover und dann ist der Fußball eigentlich schon weiter. Also für mich ist ganz wichtig, mir auch Zeit zu nehmen, um kreativ zu sein, um meine Gedanken fließen zu lassen, mich inspirieren zu lassen. Okay, was kann der nächste Schritt sein im Fußball? Also,
aber wie viel Zeit verbringst du damit? Also wenn du sagst, du bist ein Vielarbeiter, was ist, wo geht die ganze Arbeit hin? Natürlich, klar, die tägliche Arbeit, Training, Trainings, Vorbereitung, Trainings, Nachbereitung, Spielanalyse, Vorbereitung und Nachbereitung, das ist ja, ich will jetzt mal sagen, Standard. Das ist so, was noch?
Das ist das ist eigentlich mit die größte Herausforderung, finde ich, als Trainer, dir noch Freiräume zu schaffen, um Kreativität zu leben, weil du arbeitest so viel und musst so viel abarbeiten und auch in die Vorbereitung investieren. Da ist es wirklich schwierig, wenn du im Job bist, wirklich diese kreativen Phasen zu haben. Also ich nehme mir das zum Beispiel immer in den Sommerpausen, bin dann auch ein paar Tage für mich alleine wirklich nur auf einer Insel, wo mir kein Mensch auf den Keks geht.
Als Ruderer für Jürgen Klopp.
Nicht so als Ruderer, aber ist dann viel so, wo ich andere Dinge irgendwie so lese, dann viel mit Literatur, viel mit anderen Dingen beschäftige, und die inspirieren mich auch für meine Fußballarbeit.
Oder ganz einfach, du lädst dich auf wieder, ja?
Ich lade mich auf, ich brauche diese Energie und ja, auch so unter der Woche. Ich versuche dann, mir meine Freiräume zu nehmen, mache immer ein bisschen Sport, wo ich abschalten kann, wo ich durchatmen kann und nehme mir dann auch meine Freiräume. Deswegen ist es ganz, ganz selten, dass ich auch so Pressetermine wahrnehme und Dinge wie heute mache irgendwie. Also ich bin da schon sehr, sehr reduziert in dem, was ich mache, um einfach auch diese Freiräume zu haben. Und das ist mir wichtig, weil ansonsten kannst du, glaube ich, auf höchstem Niveau zumindest nicht auf Dauer arbeiten.
Aber das ist ja ein gutes Beispiel, finde ich. Also jetzt nehmen wir mal andere Künstler, Maler, Schriftsteller. So, die haben ja manchmal ein weißes Blatt und es kommt einfach nichts. Ja? Gibt es das auch bei dir irgendwie, dass du denkst, okay, ich würde jetzt eigentlich gerne weiterdenken in dem und dem Thema oder zu dem und dem Gegner, und irgendwie ist es nicht so wie sonst? Also gibt's Hochs und Tiefs in der Kreativität eines Fußballtrainers?
100%. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum nach dieser Station Leeds United ich ziemlich sicher bin, dass ich mir da auch eine kreative Auszeit nehmen werde, weil ich habe eigentlich seit meiner Anfänge als Trainer irgendwie so mit Anfang 30 bis jetzt mehr oder weniger durchgearbeitet. Da gab es mal eine Phase von 2-3 Monaten, wo ich nicht im Job war, aber dich dann auch inspirieren zu lassen, Kraft zu sammeln und neue Gedanken, neue Ideen zu haben, auch ich mag es einfach auch, mich von anderen Berufszweigen, mit anderen Dingen dich inspirieren zu lassen. Weil ich sonst immer ein Thema auch in anderen Ländern, mit anderen Trainern dann mal in Austausch zu gehen, über die Schulter zu schauen, ist natürlich auf diesem Niveau jetzt auch ein Stück weit schwierig. Ich bin sehr, sehr sicher, dass wenn ich einen Schlussstrich unter die Leeds-Geschichte hier ziehe, dass ich danach erstmal noch eine gewisse Auszeit nehmen will, um so eine kreative Phase zu haben. Also Auszeiten für kreative Phasen, die sind wirklich rar gesät und die sind wirklich ja mit die größte Herausforderung. Das stimmt.
Machen wir einen kurzen Zeitstep, weil du ja auch BWLer bist, ins Gesellschaftliche. Wir sind ja im Moment nicht so richtig gut dran. Also jetzt mit Deutschland, wenn wir uns jetzt mal auf unsere Heimat beziehen. Wie kriegst du das mit? Wie bewertest du das, diese ganzen Diskussionen? Wie kommen wir wieder voran? Liegt's an uns? Liegt's an dem ganzen Surrounding drumherum? Was müssen wir tun, damit wir wieder so ein bisschen mehr Spirit kriegen insgesamt? In alles eigentlich. In die Gesellschaft, in die Politik, in unsere Performance wirtschaftlich.
Das ist ein weites Feld. Also ist doch schon was, womit ich mich sehr viel beschäftige. Also mit Politik und auch Literatur dazu und mir viele Gedanken mache. Aber ist jetzt auch schwer, das im Rahmen von so einem kurzen Podcast irgendwie auf ein paar Parolen zu hauen und zu erzählen, okay, ich bringe Deutschland wieder nach vorne.
Nee, das meine ich gar nicht.
Aber mit ein paar Parolen. Ja, grundsätzlich ist man kann sich ja viele Beispiele anschauen, welche Fußballnationen sind erfolgreich. Das sind oft dann auch Nationen, die durch schwierige Jahre gegangen sind. Gerade die Südamerika, wo eine Chance im Fußball besteht, irgendwie einen gesellschaftlichen Aufstieg zu haben, die sind dann oft sehr, sehr erfolgreich. Oder nach schwierigen Zeiten für unsere Nationalmannschaft haben wir es dann eigentlich immer geschafft, zu einer Hochzeit zu kommen. Und dann, ja, wenn wir ganz oben waren, dann bist du einfach ein bisschen satt und schmorst so ein bisschen deinem eigenen Saft. Und dann musst du wieder einen Hunger entwickeln und eine Aufbruchsstimmung entwickeln. Und ich glaube, das geht dann einfach in der Politik auch genauso. Also wenn du von außen auf Deutschland guckst, dann ist es natürlich schon so, dass unsere Sozialsysteme schon vergleichsweise auf einem hohen Niveau sind, dass unsere Krankenversicherung auf einem hohen Niveau ist, dass unsere soziale Absicherung auf einem sehr hohen Niveau ist. Und ja klar, das wird dir aber nicht so bewusst, wenn du so in deinem eigenen Saft schmorst. Und manchmal ist es auch wichtig, dann auch wieder so in Dinge zu investieren, dass du in Ausbildung, in Bildung, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, auch diese Bereitschaft wieder ja mit viel Fleiß und harter Arbeit auch voranzukommen. Ich glaube, das sind schon auch gute Hinweise, um unser Land dann auch wieder, ja, auch im internationalen Vergleich dann auch wieder auf ein Top-Niveau zu bringen. Das sagen, glaube ich, ist auch immer wichtig, dann, dass wir trotzdem noch in vielen Bereichen auf relativ hohem Niveau klagen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also so ein bisschen wenn man so von England auf Deutschland schaut, da ist dann oft auch, was beschwert euch über eure Krankenversicherung, über eure sozialen.
Na gut, NHS-System ist schon heavy hier, ne? Also da ist, also Krankenversicherung in England ist oder die ärztliche Versorgung ist bei allem Respekt vor dem System hier, ist bei weitem nicht so wie in Deutschland.
100%. Soziale Absicherung, Rentenversicherung. Also es gibt höchste Herausforderungen auch in Deutschland, wo wir da auch, glaube ich, die Weichen in die richtige Richtung stellen müssen. Aber wenn du so zum Beispiel aus UK drauf schaust, dann ist immer noch so, dass da auch ein gewisser Neidfaktor mitschwingt und sagt, boah, ihr seid ja immer noch gut aufgestellt. Und ich glaube, beides zu tun, weder unsere das, was wir haben, schlecht zu reden, aber trotzdem auch aufzupassen, dass wir so trotzdem auch hungrig bleiben und immer wieder neu bleiben, uns neu zu erfinden. Ich glaube, das ist auch gerade gesellschaftlich, politisch auch ein wichtiges Thema. Ja.
Also wenn du mal irgendwann wieder nicht im Fußball arbeiten solltest, wäre dann eher eine 4-Tage-Woche was für dich, die diskutiert wird, oder eine 7-Tage-Woche?
Ich glaube, wenn du etwas machst, was dich einfach erfüllt, dann zählst du auch nicht die Stunden, die du arbeitest, sondern das ist einfach ein Teil deines Lebens. Also ich finde diese Diskussion oftmals schräg, weil für mich muss Beruf auch immer ein Stück weit eine Berufung sein und ob du dann eine halbe Stunde länger oder weniger arbeitest, ist dann, wenn du das hast, was dich erfüllt, dann irgendwie schwierig. Natürlich kann das nicht in jedem Beruf da auch so umgesetzt werden. Da habe ich auch totales Verständnis dafür. Aber ich glaube, dass insgesamt dann irgendwie nur mit Fußball ist auch so, nur mit Regenerieren und nur mit Entspannen wirst du dich weiterentwickeln. Und genauso ist so, ja klar, wenn du dann beruflich dann irgendwie eher kürzer treten willst, dann musst du aber akzeptieren, dass vielleicht so ja die gesellschaftliche Stellung dann auch nicht so top sein kann. Ja, ein Tod muss halt sterben. Ja, du kannst halt nicht in allen Bereichen total erfolgreich sein und du kannst nicht möglichst wenig Arbeit, aber einen möglichst hohen gesellschaftlichen Status haben. Das geht einfach nicht. Und ja, diese Erkenntnis ist jetzt irgendwie auch kein Hexenwerk hier, ja? Aber ich glaube, die ist schon wichtig für uns.
Total. Weil du gerade gesagt hast, du liest auch viel, um dich aufzuladen. Wo zieht es dich am meisten rein? In welche Bücher oder in welches Buch zuletzt?
Ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe eigentlich immer versucht, viele, viele gute Dinge zu lesen, viele Klassiker zu lesen. Das, was man so damals im Deutschunterricht nicht gern gelesen hat, weil es irgendwie so altbacken war, das dann irgendwie so habe ich dann eigentlich erst so mit Anfang, Mitte 20 schätzen gelernt. So Hermann Hesse habe ich irgendwie rauf und runter gelesen. Viele Klassiker versucht zu lesen. Mittlerweile ist so, dass um abzuspannen, dann hier auch mal viel eher so skandinavische Krimis da mal dabei sind.
Oh, da bin ich sofort dabei, absolut.
Ja, also
alles.
Ich mache das nach wie vor auch. Wenn mehr Zeit ist, dann auch gerne was Gutes und was Anspruchsvolles, aber zuletzt war Ferdinand von Schirach, habe ich Nachmittage irgendwie, das liegt auf meinem Nachttisch, genauso wie
Schirach, sehr gut.
Ja, ich liebe seine puristische Sprache, ja. Das ist fantastisch.
Das ist so pointiert, also ich finde, das ist, sorry, dass ich da kurz anhage, der ist in der Lage, mit 3 Wortsätzen dir eine Stimmung zu vermitteln, dass du es riechst, dass du siehst, wie es da aussieht, finde ich überragend.
Ja. Ich liebe seine Bücher, seine wirklich auf den Punkt gebrachte Aussagen, da ist jedes Wort, jeder Satz ist stimmig und daneben liegt dann was von Gabriel Garcia Marquez, 100 Jahre Einsamkeit, was in eine komplett andere Richtung geht. Also ich bin da auch sehr vielschichtig und ein guter skandinavischer Thriller gehört dann auch dazu. Ja.
Das ist aber lustig, weil du sagst von Schirach und dieses Pointierte. Wenn man viel über dich liest, kommt ab und zu immer, seine Analysen und Erklärungen sind manchmal etwas lang von Daniel Fagge. Wärst du gerne so pointiert wie Schirach?
Wäre vielleicht manchmal besser. Manchmal ist schon so, mir geht es auf den Keks, dieses Schwarz- und Weiß-Denken im Fußball und es ist oft sehr, sehr komplex im Leben wie im Fußball und hab da manchmal auch die Tendenz auch in der Vergangenheit gehabt, so diese Komplexität ein bisschen zu sehr darzustellen. Klar, wir mögen in unserer Medienwelt und Social-Media-Welt dann auch gerne irgendwie so Klartext und dann mal alles auf einen Punkt gebracht, etwa was Mist heute, das war toll. Ich bewerte Fußballspiele oft nicht so, sondern ich sehe positive, ich sehe negative Dinge immer und bringe das manchmal vielleicht auch ein bisschen zu komplex rüber. Ein bisschen mehr Pointiertheit wäre manchmal auch in der Analyse vielleicht auch besser, ja, das stimmt.
Kommen wir zurück zum Fußball, zur Familie. Dein Sohn hat vor gar nicht allzu langer Zeit, so vor 2 Monaten, das erste Profitor gemacht in der 2. Bundesliga für Paderborn. Hast du es live gesehen? Wie oft hast du es dir angeguckt? Warst du sehr stolz?
Nee, stolz ist ein falscher Ausdruck. Also jetzt ganz bestimmt nicht auf fußballische Erfolge. Für mich ist das Wichtigste, dass die Kinder sich einfach als Menschen gut entwickeln und als Charaktere top entwickeln. Das ist mir das Allerwichtigste und natürlich dann auch Gesundheit und dass sie glücklich sind in dem, was sie so tun. Und nur weil er jetzt im Fußball, auch mit einem großen Talent gesegnet ist und ja, gerade auf einem außergewöhnlichen Weg ist, das macht ihn nicht wertvoller für mich als Kind. Bin auf beide meiner Kinder stolz und was immer sie wählen in ihrem Lebensweg, da werden sie voll Unterstützung auch von mir bekommen und auch mal Ratschläge. Für so einen jungen Kerl ist es auch nicht ganz einfach, in diesem Fußballbereich zu sein, ja, wenn der Papa dann irgendwie auch noch in der Premier League Trainer ist und in der Bundesliga Trainer war. Von daher lasse ich ihn da oft überhaupt nicht alleine, ganz im Gegenteil. Also spricht viel und kriegt dann viele Hinweise, aber ich versuche mich öffentlich ein bisschen zurückzuhalten. Spielen live sehen funktioniert leider nicht, weil ich hier in England bin. Ich sehe ganz, ganz selten Spiele von ihm live, aber wenn eine Chance da ist, dann versuche ich es natürlich dann irgendwie zumindest live am TV zu sehen. Und das ist aber auch oft nicht möglich. Dann schaue ich mir seine Spiele dann irgendwie an und analysiere die eher so im Nachgang. Und da gibt es dann ja, wahrscheinlich auch viel mehr Kritik als Lob, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß schon, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist und auch ja mit einem großen Talent gesegnet ist.
Ja, aber du kritisierst deine Spieler ja durch eigentlich über die 90 Minuten. Also so, dass es keiner hört. Du grummelst das so in dich rein, glaube ich.
Das stimmt. Ich habe allerhöchste Ansprüche und auf der Bank glaube ich, wenn man mir da so ein Mikrofon verpassen würde, dann wie oft ich dann wie ja, gedanklich und dann auch manchmal so grummelig irgendwie die Spieler durchbeleidige für irgendein Detail, was nicht passt. Das wäre glaube ich nicht gut. Es ist gut, dass die Spieler auf dem Spielfeld wenig davon mitbekommen. Ich glaube, intern ist es so, dass ich die Jungs dann auch schon kritisiere und es dort auch scharfe Kritik gibt. Es gibt nichts mehr, was ich mehr hasse als Eitelkeit in unserem Meetingraum. Da gibt's wirklich Klartext und da wird vieles angesprochen. Ich glaube aber trotzdem, dass du gerade in der heutigen Zeit, gerade in der Öffentlichkeit, da war über Ottmar Hitzfeld gesprochen, dann trotzdem auch immer da sein musst wie ein Schutzschild und die für die Spieler da sein musst und die Spieler verteidigen musst. Ich glaube, dass beides gehen muss. Also das intern Klartext und Fehler klar anzusprechen, aber in der Öffentlichkeit niemals auf die Spieler einzudreschen, wenn, dann ist er der Trainer verantwortlich und ganz bestimmt nicht die Spieler. Das ist so meine Art und Weise und das ist so das, was ich so an Ottmar Hitzfeld immer geschätzt habe. War eine ganz andere Zeit, auch vom Fußball, vom taktischen Training, aber wie er es immer wieder geschafft hat, seine Spieler, er war trotzdem bekannt als General, der alles im Griff hat, aber trotzdem seine Spieler zu schützen und für die da zu sein, dass du das Gefühl hast, die Jungs gehen für ihn durchs Feuer und machen alles für ihn und immer wieder auch in der Öffentlichkeit auch für sie dazustehen und wie ein Schild dazustehen. Ich glaube, dass das wichtig ist, ja, weil alle Jungs wollen eine gute Leistung bringen und gerade in heutigen Zeiten, wenn eine schlechte Leistung ist, dann werden sie sowieso genug kritisiert in der Öffentlichkeit. Da musst du nicht als Trainer noch eindreschen.
Total. Also bei alle sagen ja, die mit Ottmar Hitzfeld zusammengearbeitet haben, Stefan Effenberger zum Beispiel auch. Und das ist jetzt sicherlich ein sehr guter Spieler gewesen, aber den musst du auf deiner Seite haben als Trainer, sagen wir es jetzt mal so. Ist es wichtig, was die Leute über dich sagen?
Die Spieler oder?
Ja, generell. Also es sind ja verschiedene Faktoren. Also was die Menschen über dich denken, die dich von außen bewerten, die dich von innen bewerten.
Nee, von außen der Spieler, die meine Arbeit nicht kennen oder gar nicht nie in diesem Job gearbeitet haben als Trainer, das mir ist überhaupt nicht wichtig. Mir ist wichtig irgendwie, dass so im Zusammenspiel die Jungs, mit denen ich täglich zusammenarbeite, dass die einfach ein gutes Feedback haben, dass die Menschen, die mir wichtig sind, dass die ein gutes Feedback haben. Ja, auch Menschen, die Ahnung haben von meinem Metier, ja, die zum Beispiel lange auch als Trainer gearbeitet haben, dass die eine klare Analyse haben. Und wenn die dann eine positive oder negative Bewertung haben, dann berührt mich das schon. So von der Außenwirkung, so insgesamt die Öffentlichkeit, das ist mir nicht so wichtig, aber so die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, da möchte ich natürlich schon irgendwie, dass die auch wertschätzen, was wir so tun.
Mhm. Nochmal zurück zu deinem Sohn, der hat den Jubel zum Tor, hat er auch Jesus gewidmet. Spielt der Glaube eine große Rolle bei euch?
Ja, ist auch was ich eher privat halte. Bin ja aufgewachsen in Ostwestfalen, in einem kleinen Dorf, ja, natürlich. Irgendwie, da ist eine katholische Grundschule und da sind solche Dinge natürlich auch extrem wichtig und bin dann auch so geprägt, natürlich auch aufgewachsen. Und das ist auch was, mit dem ich mich sehr beschäftige auch und das, was für mein Leben auch wichtig ist. Aber auch das ist eher so privat und
spannend. Aber dein Sohn hat es ja öffentlich gemacht, mehr oder weniger. Ne? Also das war ihm ja wichtig anscheinend.
Ja, das kann er auch. Und wenn er darüber sprechen möchte, kann er das auch gerne. Gibt's vom Papa aber keine Hinweise. Grundsätzlich ist schon so, dass dass mir das auch eine gewisse Ruhe verleiht und ich mir da Gedanken mache, aber wie ich diese Geschichten glaube, auslebe, das spreche ich nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Ich bin da auf keinem Missionstrip oder irgendwie sowas, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das irgendwie sowieso ein Thema ist, was sehr, sehr individuell sein sollte aber schon auch ein wichtiges Thema, klar.
Kommen wir mal zu dem Vergleich Premier League, Bundesliga, was ja hoch und runter diskutiert wird. Vielleicht kannst du uns erstmal sagen, wie es für dich ist. Also du warst Trainer in der Premier League, dann warst du in der Bundesliga, dann bist du jetzt wieder in der Premier League. Ist es besser, Trainer in der Premier League zu sein? Kann man das so einfach runterbrechen oder ist das müßig?
Nee, kann man nicht. Also erstmal muss ich sagen, bin ja auch total deutsch geprägt, habe meine ganze Zeit als Spieler in Deutschland verbracht, die deutsche Trainerausbildung durchlaufen, vom höchsten Amateurbereich über die U21 in Dortmund, dann irgendwie immer in Deutschland gearbeitet, habe dann den Schritt nach England gewagt und will das auch nicht missen, weil ich glaube, dass das insgesamt eine super Erfahrung ist. Ich glaube, dass die Bundesliga ein absolutes Top-Produkt ist und dass wir uns auch aufpassen müssen, dass wir diese Qualität da auch nicht schlecht reden, auch im internationalen Vergleich, auch im Vergleich mit der Premier League. Ich glaube, dass wir auch viele Vorteile in Deutschland haben, wie wir die Dinge angehen. Trotzdem ist es schon auch so, dass die Premier League für mich die beste Liga der Welt ist. Dort arbeiten nun mal die besten Spieler, viele der besten Trainer der Welt. Ist auch ein Grund, warum viele der besten Trainer der Welt, wenn sie dort einmal gearbeitet haben, vielleicht auch nicht so die allerhöchste Motivation haben, dann vielleicht auch wieder den Schritt in eine andere Top-Liga, vielleicht auch in die Bundesliga zu machen. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Also wenn du die Chance hast, dich mit dem Besten deiner Zunft zu messen, ist das einfach eine große Herausforderung. Und ich glaube, wir müssen diese Balance auch hinbekommen in Deutschland. A, die Bundesliga nicht schlecht zu reden, aber B, auch ein Stück weit aufzupassen, dass wir nicht zu sehr Richtung Ausbildungsliga uns entwickeln. So ein bisschen die Tendenz ist im Moment so, dass selbst auch vielleicht Vereine, die im Mittelfeld in der Premier League spielen, dann vielleicht auch Spieler bekommen, die ja vielleicht auch einige deutsche Top-Vereine gern hätten.
Anton Stach zum Beispiel.
Zum Beispiel Anton Stach, ja, sind wir froh, dass wir ihn haben, gibt auch ein paar andere Namen. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, weil natürlich die finanziellen Möglichkeiten in England dann auch noch auf einem anderen Niveau sind, klar.
Ja gut, aber wenn wir jetzt ganz kurz beim Anton Stach bleiben, der spielt ja super für euch, für dich, ja, hat die meisten Minuten von einem deutschen Feldspieler in der Premier League. Zu den anderen können wir vielleicht auch gleich noch einen Satz sagen. Da habt ihr ja 20 Millionen bezahlt. Also das ist natürlich, wenn du jetzt Gladbach fragst oder ich sage jetzt mal, in welches Regal müssten wir da jetzt greifen? Ja, Leipzig, Dortmund, klar, Bayern. Aber sonst gibt's ja nicht so viele, die sagen, Leverkusen vielleicht noch, die sagen, Stach für 20 Millionen, das machen wir jetzt. Ne? Also da habt ihr schon gute, bessere Möglichkeiten.
Ja. Grundsätzlich sind die finanziellen Möglichkeiten in England natürlich viel größer. Und es ist einfach auch so, dass wenn du auf diesem Level konkurrieren willst, wenn ich schaue, was zum Beispiel, also Anton, ich glaube, Summe ist nicht offiziell bestätigt, wie hoch sie war, aber war schon ganz ordentlich für unsere Verhältnisse, war unser Top-Transfer in diesem Sommer. Eigentlich wird über diese Summen in England oft gelächelt. Also das ist ja mit dem deutschen Blick drauf irgendwie schwer nachzuvollziehen, aber es ist dann oft so. Also die Aufsteiger in den Vorjahren, die sang- und klanglos abgestiegen sind, Southampton hat über 100 Millionen Pfund ausgegeben, im letzten Sommer sang- und klanglos abgestiegen. Ipswich 150 Millionen Pfund, ja, die Jungs waren im Februar schon abgestiegen. Also das sind alles Summen, wenn du Qualität haben willst, musst du die auf dem englischen Markt hier bezahlen und die werden hier auch bezahlt. Ob das dann immer so verhältnismäßig angemessen ist, das ist immer so die Frage. Anton ist auf jeden Fall jeden Cent wert, das steht fest. Also sowohl von seiner Qualität als auch von seinem Charakter. Wir sind von dem Jungen total überzeugt, hat einen überragenden Auftritt hier hingelegt in seinen ersten Premier League-Spielen. Ist immer noch Luft nach oben, sind immer noch Dinge, die er verbessern kann und da will ich ihn auch nicht zu sehr beim grünen Klee loben, aber für uns war das einfach eine wichtige Investition und auch einer der Gründe, warum das unser Top oder einer unserer Top-Transfers war.
Fakt ist ja, alles spricht über Florian Wirtz, warum es noch nicht so funktioniert, wie sie das alle vorgestellt haben. Viele sprechen über die Wechselmodalitäten von Woldemar Richtung der Premier League, ja. Ja, zu viel, nicht zu viel, der spielt jetzt als Außenstehender betrachtet, hat er einen guten Einstieg gehabt. Und bei Anton ist es so, dass er viel weniger stattfindet in Deutschland, obwohl er so einen wahnsinnigen Auftritt hat. Das ist ja irgendwie schade, sag ich es mal so. Eine andere Vokabel fällt mir gar nicht ein.
Ja, für ihn persönlich schade, aber es ist ja auch normal. Ja, Florian ist zum englischen Meister gewechselt, Liverpool, einfach eine Mannschaft, die natürlich auch international total im Spotlight ist. Nick ist zu einer Mannschaft gewechselt, die sich für die Champions League qualifiziert hat, war auch lange mit Bayern München in Verbindung gebracht. Natürlich ist dann die Aufmerksamkeit auf diese Spieler größer als vielleicht auf Anton, der jetzt zu einem Aufsteiger gewechselt ist. Aber nichtsdestotrotz geht er einen beeindruckenden Weg, und wenn er den so weiter geht, dann glaube ich, dann wird er auch nicht mehr lange unter dem Radar fliegen, sondern dann wird schon die Aufmerksamkeit auch noch größer, da bin ich sicher.
Red Bull hat ja bei euch ein paar Anteile, ich glaube unter 10%. Und wenn du dann mit Klopp sprichst, geht's dann eher, ich will jetzt gar nicht fragen, was ihr privat sprecht, logischerweise, aber geht's dann auch um dieses Verhältnis von Red Bull und Leeds, also um die Anteile?
Nee, eigentlich gar nicht. Wir sind ja auch kein typischer Red Bull Club, der jetzt irgendwie so übernommen worden ist, wo dann die RB-Philosophie durchgerückt wird, sondern RB ist ein strategischer Investor, so in Deutschland kann man das vielleicht vergleichen wie, ja, weiß nicht, Adidas bei Bayern München oder Automobilpartner, und sind froh, dass wir so einen starken Partner an unserer Seite haben und ein gutes Netzwerk, und auch wenn da Fragen sind, kurze Wege sind, aber Leeds United ist da auch anders aufgestellt und ein eigenständiger Verein. Mit Jürgen weißt du ganz genau, dass wenn du auf dem Niveau arbeitest als Trainer, ist wenig Zeit auch für zu philosophieren über irgendwelche Dinge. Also wenn, ich war schon vorher so, wenn ich irgendeine Frage habe oder eine Bitte habe oder einen Rat braucht, dann war 24/7 für mich da, und ist er jetzt auch, und jetzt können wir sogar als Arbeitszeit verbuchen, das ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten hat sich dann im Verhältnis gar nichts geändert.
Aber nochmal zur Bundesliga und Premier League. Also macht es Sinn, wenn wir sagen, wir wollen so sein oder werden wie die Premier League, was du eben gesagt hast, glaube ich ja eher nicht. Also wir brauchen unsere eigene Identität. Ja. Wir haben große Probleme, auch im internationalen Vergleich, unsere jungen Spieler durchzubringen. Das ist statistisch einfach so, ja. Warum ist das so? Warum ist es hier anders? Warum sind die Zahlen einfach besser hier in England, was das angeht, Nachwuchs?
Schwer zu sagen, komplexes Feld. Ich glaube, es steht und fällt natürlich auch immer mit der Trainerausbildung, auch im Jugendbereich. Das ist wichtig, dass wir dort extrem viel Gas geben müssen und wenn möglich die besten Trainer einfach auch im Nachwuchsbereich haben, auch so die Nachwuchskonzepte, ob es wirklich so sinnvoll ist, viel an Titel zu denken im Nachwuchsbereich, an Ligen zu gewinnen, ob es nicht wichtiger ist, den Spieler individuell entwickeln zu lassen und auch individuelle Persönlichkeiten entwickeln zu lassen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, und ja, natürlich auch auf höchstem Niveau dann auch mutige Trainer zu haben, die dann irgendwie auch junge Spieler spielen lassen und dran lassen, ist dann auch gerade im heutigen Zeitgeist dann auch nicht so einfach. Will da gar keine Empfehlung geben, aber so die Bereitschaft ist dann einfach hier in England auch ein Stück weit größer gewesen, und deswegen glaube ich, sind da viele, viele gute Talente auch durchgekommen, und ich hoffe, da werden wir in Zukunft dann auch wieder ein Stück weit zulegen.
Wir haben ja mit Marc Lenz gesprochen, einem der beiden Geschäftsführer von der DFL, der sagt eigentlich das ähnlich, ne? Also die Premier League sehr gut, aber auch nicht glorifizieren. Wir brauchen unseren deutschen Weg. Wie schaut denn die Premier League auf die Bundesliga, wenn wir es mal umdrehen?
Insgesamt schon mit sehr, sehr hohem Respekt, ja, weil ja hier auch jeder weiß, dass es nicht so ist, dass die Premier League Teams alle europäischen Wettbewerbe mal eben so abräumen. Wir wissen schon ganz genau, dass Bayern München auch die Champions League gewinnen kann, dass Borussia Dortmund dann das auch kann oder auch im Finale stehen kann. Also schon mit großer Wertschätzung auch dem deutschen Fußball, gerade auch so unserer Fankultur, die wir haben, den Stimmungen in den Stadien, die Organisation. Das so insgesamt natürlich auch so ein Stück weit so die Qualitätseinschätzung der Bundesliga insgesamt vielleicht in den letzten Jahren auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen gelitten hat, aber wo der Fokus schon immer mehr auch geht, irgendwie dass die Topspieler in der Premier League spielen, ist vielleicht nicht mehr so die allerhöchste Hochachtung irgendwie, was die Spiele national dann angeht. Da muss man, glaube ich, ein Stück weit aufpassen. Aber ich glaube, das steht und fällt dann irgendwie auch einfach auch wieder mit dem, was ich gesagt habe, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu sehr dann zu einer Ausbildungsliga für die Premier League verkommen und unsere Wertigkeit auch wieder mehr in den Vordergrund stellen müssen.
Du hast ja eben gesagt, nach Leeds, je nachdem, wie lange das geht, nimmst du dir höchstwahrscheinlich erstmal eine kreative Pause. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen vorausdenke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dich nochmal als Trainer in der Bundesliga sehen, ist gering?
Ja, also wenn ich die nächsten 15 Jahre in Leeds bleibe, dann ja. Das weiß ich nicht. Also ich bin super gerne Trainer in Deutschland gewesen, sehr, sehr gerne Trainer bei Borussia Mönchengladbach gewesen, hervorragender Verein. Bundesliga ist ein absolutes Top-Produkt, aber es ist schon so, dass wenn du auf dem höchsten Level jetzt gearbeitet hast und arbeitest in der Premier League, dass dann der Fokus einfach auch auf dieser Liga und dieser Liga jetzt gerade erstmal erfolgreich zu sein, dann einfach auch sehr, sehr hoch ist. Und da ist gar nicht 1% Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen oder auf andere Dinge einzugehen. Also mein Fokus ist gerade nur auf die Premier League und hier möglichst erfolgreich zu sein und wie lang das dann geht oder wie lang ich hier auch überhaupt Trainer sein möchte, das wird man sehen. Ist auch ein Job, der sehr, sehr zehrt und sehr, sehr viel Energie braucht und das entscheide ich immer dann. Also ich bin immer nur, war immer schon so, dass ich immer nur Projekte übernommen habe, die mich total gereizt haben, und wenn ich dann wieder einen neuen Verein übernehmen sollte, dann muss wirklich alles passen.
Wann bist du denn eigentlich zufrieden mit dem Spiel, mit dir? Bist du zu anspruchsvoll auch dir selbst gegenüber und deinem Team vielleicht manchmal?
Ja, ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum dieser Job so sehr zehrt. Weil es ist dann nicht so, dass du nach dem Sieg nach Hause fährst und dann auf dem Sofa liegst, einen Kaffee trinkst und ein Stück Kuchen isst und denkst, ja, jetzt ist aber alles super. Und
aber so feierst
jetzt
du
können wir genießen. Das stimmt. Ja? Aber der Zweifel und der Anspruch, das Spiel dann nochmal anzugucken und nochmal Szenen anzugucken und das noch zu verbessern und da noch wieder anders zu sein, der ist trotzdem auch immer da. Und das ist auch das, was dich antreibt. Also du hast, selbst wenn du mal einen trainingsfreien Tag hast, du hast irgendwie keinen Tag, wo du gedanklich nicht mit dem Spiel und mit der nächsten Woche mit der Weiterentwicklung beschäftigt wird. Also ist schon ein Job, der sehr, sehr zehrt, und deswegen glaube ich, ist auch ein Job, Stand heute würde ich nicht sagen, den du für 30 Jahre ausübst. Also ich sehe mich jetzt nicht mit 68 noch in kurzen Hosen wie so am Seitenrand rumrennen, aber wer weiß, also vielleicht sehe ich das in 20 Jahren auch wieder anders.
Arsene Wenger, Alex Ferguson, die haben das alle sehr lange ausgehalten.
Ja, finde ich unfassbar. Also ich sehe mich jetzt nicht irgendwie so mit 68 da irgendwie noch mit den jungen Kerlen rumrennen, also im Moment noch ja, aber wer weiß, vielleicht fehlt mir das dann auch später, aber es ist schon ein Job, wenn du dort exzellent sein willst, dann zehrt der schon sehr und da musst du all in gehen. Ja, und das raubt schon auch viel Energie.
Obwohl ich finde, dieser Satz, man darf nie zufrieden sein, ist ja eigentlich auch blöd, ne? Also man kann ja auch mal mit was zufrieden sein und nach dem Sieg nach Hause fahren und sagen, jetzt gönne ich mir ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee, weil es war einfach ein toller, geiler Fußballtag. Ja? Und man hat ja schon fast die gesellschaftliche Bürde, dass man, aber jetzt musst du aber nochmal Gedanken machen, was da alles doch nicht so richtig war, obwohl wir 4-0 gewonnen haben. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt. Ich sag den Jungs auch immer, ihr müsst auch genießen können. Es gibt Phasen, wo ich so viel von euch abverlange. Wir trainieren echt hart und dann verlange ich Disziplin in allen Bereichen, ob das Ernährung angeht, Schlaf angeht, Trainingsvor- und Nachbereitung, Qualität im Training. Aber es muss auch Phasen im Leben geben, wo du genießt, weil irgendwann fragst du dich, warum mache ich dieses alles, diese harte Arbeit, wenn du es nicht genießt und immer nur in deinem Hamsterrad drin bist, das stimmt. Wenn ich aber ehrlich bin und reflektiere und ehrlich bin zu mir selbst, fällt es mir selbst auch sehr, sehr schwer, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und dann auch wirklich loszulassen und Dinge dann auch wirklich zu genießen. Ich versuch's und habe diese Phasen immer so in der Sommerpause auch oder wenn ich mir mal eine Auszeit nehme, aber so während diesen 10,5 Monaten oder 11 Monaten, wo du wirklich in Charge bist, da fällt es mir wirklich schwer, da bin ich ehrlich.
Ja. Ist das eine Schwäche?
Ich glaube, dieser Job wird weniger Energie kosten, wenn du bereit wärst, mal häufiger loszulassen. Ob es eine Schwäche ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin auch deswegen so gut in den Job, weil ich mir über jedes Detail immer Gedanken mache und lieber 17 Mal drüber nachdenke, bevor ich eine Entscheidung treffe. Es ist schon sehr, sehr zehrend, macht mein Leben in dem Job auch komplizierter. Ob es wirklich als Schwäche zu bezeichnen ist, weiß ich nicht.
Bist du noch vage eigentlich vom Sternzeichen?
Skorpion.
Skorpion, weil ich bin vage. Oktober, okay, dann bist du schon raus. Also weil die Wagen haben ja mit ihren, weil du sagst, 17 Mal drüber nachdenken, bis man sich entscheidet. Aber dann schaltest du da aus, auf jeden Fall. In meiner Vorbereitung habe ich auch gelesen, dass du ja Karajan mal zitiert hast oder dir darüber Gedanken gemacht hast, dass der als Dirigent sozusagen versucht, seine Musiker so wenig wie möglich zu stören. Das ist auch dein Ziel als Trainer. Bist du dem näher gekommen? Also, dass du die Spieler möglichst wenig störst beim Fußballspiel, so, um es zu übersetzen.
Das stimmt, aber die Aussage war auch eher so ein bisschen Fishing for Compliments, okay. Eher so ein bisschen Understatement. Also, ich mag diese Aussage total, ja, weil die Frage war immer, wie schaffst du so ein Ensemble, so ein Orchester, was aus so unterschiedlichen Musikern und Instrumenten besteht, so harmonisch klingen zu lassen? Und seine einfache Antwort ist, ich störe meine Musiker nicht beim Musizieren. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir als Trainer das auch nicht aus den Augen verlieren. Also, dass wir den Fußball nicht so bewerten, dass es ein Trainerspiel ist, Schachspiel und Pep gegen mich oder Jürgen gegen mich, sondern es muss immer noch so sein, dass es ein Spielerspiel ist und die Spieler auf dem Platz das regeln, dass du den Spielern Vertrauen schenkst und dass die Spieler einfach im Spotlight sind. Ich glaube, das ist auch das. Ottmar Hitzfeld hat es immer geschafft, besondere Spieler, schwierige Spieler einfach auch in seiner Mannschaft scheinen zu lassen und denen ganz, ganz viel Verantwortung zu übertragen. Und klar arbeitest du heute anders und sehr viel akribischer und im Detail und taktischer und flexibler. Und das möchte ich auch, das ist mein Anspruch als Trainer. Aber dabei nicht zu vergessen, dass das Wichtigste immer noch die Spieler sind und nicht du als Trainer. Das ist auch was ich mir immer wieder als Leitsatz dorthin schreibe.
Bei Karajan ist es ja auch so, habe ich gelesen, wenn die Violine eine Millisekunde zu spät einsetzt oder irgendjemand einen halben schiefen Ton spielt, den wir niemals hören würde, dann ist das für ihn eine Vollkatastrophe. Also deswegen ist er auch so gut, wie er war als Dirigent, logischerweise.
Ja, das stimmt. Ja.
Und eine schöne Geschichte zum Abschluss. Wir wissen ja alle und haben das Bild noch vor Augen, dein Spitzname war ja Winnetou in Lippstadt, weil du so lange Haare hast oder hattest und bist mit einem Pferd zum Abschied auf einem Pferd durchs Stadion geritten. Wenn du irgendwann mal die Premier League gewinnst und Meister wird und dich verabschiedest von Leeds. Kann man das noch toppen irgendwie?
Das war damals beim SV Lippstadt geschuldet meinem alten Präsidenten, weil er wusste, dass ich Respekt vor Pferden habe und da er sich so als Lab of Honor gehartelt hat, sich überlegt, dann, dass ich auf dem Pferd reiten musste. Ja, weil damals so die Haare waren noch ein bisschen länger und da war schon so ein bisschen Ähnlichkeit. Dann da, keine Ahnung, wie ich hier aus dem Stadion entlassen wäre, das weiß man auch nie, so hoffentlich positiv. Anspruch ist immer, irgendwie so den Verein besser zu hinterlassen, als du ihn vorgefunden hast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das in einer positiven Art und Weise ist, aber in dem Geschäft weiß man nie. So, von daher hoffe ich, dass ein guter Abschied ist und hätten wir alle Beteiligten auch verdient.
Ich fand es sehr spannend. Vielen Dank. Das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media mit Daniel Farke. Wir durften zu Gast sein in Leeds. Hört es euch unbedingt an, jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt oder auch in langen Ausschnitten bei Sky. Und viel gelernt, Daniel.
Danke. Dankeschön. Gerne.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle zwei Wochen donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.